Evangelische Gemeinschaft Homberg. Predigt. Heute mit Bernd Romeike.
Eigentlich ist es momentan ja kein Vergnügen, Nachrichten zu schauen, oder? Am liebsten möchte man gleich weiterschalten zu irgendeiner Komödie. Nur manchmal spricht das Wort Gottes ja genau in solche Lagen hinein. Der Bibelabschnitt, um den es heute geht, aus Jesaja 49, der spricht eigentlich hinein in solche Lage. Er spricht hinein in eine Situation, da war Israel jetzt seit langem verschleppt. Die Juden waren in Babylon, sie waren dort im Exil und zwar nicht freiwillig, sondern sie wurden exportiert sozusagen. Sie lebten dort und ihre Heimat, Jerusalem, war total zerstört. Sie kamen dort nicht mehr zurück. Und in diesem Exil in Babel, da waren sie zum einen als Volk Gottes überhaupt nicht mehr angesehen. Vorher waren sie stolz drauf, sie sind das Volk, zu dem Gott gesprochen hat, und plötzlich sind sie eins unter vielen. Ja, sie waren sogar aufgrund ihres Anspruchs, mit dem sie angetreten waren, so ein bisschen verachtet, belächelt, nicht so ganz für voll genommen. So wirklich Personen zweiter, dritter Klasse. Und dann gab es offensichtlich unter diesen Leuten noch einen, von dem wir nicht allzu viel wissen, ein Prophet. Es gibt in Jesaja einige Lieder, die von ihm handeln. Er wird so genannt der Gottesknecht oder so der Diener Gottes. So im Jesaja-Buch sind so einige Lieder über diesen Gottesknecht. Ein sehr bekanntes ist Jesaja 53 von dem leidenden Gottesknecht, der misshandelt und umgebracht wird und sich nicht wehrt und den Gott dann doch herstellt. Also es ist so ein bisschen fraglich, wen meint er damit? Aber wenn man jetzt so vom Neuen Testament herkommt, ist es gar nicht so schwer, da drin jemand zu identifizieren, auf den das auf jeden Fall zutrifft. Jemand, der zu einem unterdrückten Volk gehört und innerhalb seines Volkes auch schon nicht für voll genommen wird. Na, das ist doch eine Beschreibung, die passt auch auf Jesus, oder? Die Juden, so ein kleines unterdrücktes Volk von den Römern niedergedrückt und besetzt und ausgebeutet. Und Jesus wurde innerhalb der Juden auch nicht so ganz voll genommen von vielen. Und von daher hat man oft gerade in diesem Gottesknecht vieles gefunden, was über Jesus gesagt wird. Aber ich möchte jetzt mal diesen Abschnitt vorlesen aus Jesaja 49. Gott befreit sein Volk. Jetzt redet der Herr, der heilige Gott Israels, der sein Volk befreit hat. Er sagt zu dem Volk, das von allen verachtet und gemieden wird, dem Knecht fremder Herrscher: Könige werden sehen, wie du befreit wirst, und sich vor dir erheben. Fürsten werden auf die Knie fallen, denn der Herr ist treu, der Heilige Israel hat dich erwählt. So spricht der Herr: Als die Zeit kam, dir Gnade zu erweisen, habe ich dich erhört. Am Tag der Rettung habe ich dir geholfen, ich habe dich geschaffen als Zeichen für den Bund mit meinem Volk. Du sollst dem Land wieder aufhelfen und das verwüstete Erbe neu verteilen. Die Gefangenen sollst du zurufen, ihr seid frei. Denen im dunklen Kerker, kommt ans Licht. An allen Wegen finden sie Nahrung, selbst die kahlen Hügel werden ihnen zur fruchtbaren Weide. Sie leiden weder Hunger noch Durst, Glut, Hitze und Sonne werden ihnen nichts anhaben. Denn ich leite sie voller Erbarmen und führe sie zu frischen Wasserquellen. Alle Berge ebne ich vor ihnen ein und schütte Straßen für sie auf. Seht doch, aus der Ferne kommen sie herbei, die einen aus dem Norden und Westen, die anderen aus dem Land der Seveniter. Man vermutet, dass die so in Oberägypten bei Aswan da irgendwo waren. Jubelt ihr Himmel, freue dich, Erde, brecht in Freudengeschrei aus, ihr Berge. Denn der Herr hat sein Volk getröstet, er hat Erbarmen mit den Unterdrückten. Gott zeigt seine Barmherzigkeit an Leuten, denen es schlecht geht. An Leuten, die eigentlich keine Hoffnung haben. An Leuten, deren Strukturen, Volksstrukturen zerschlagen sind. Wir können uns das wahrscheinlich so aus der Entfernung gar nicht vorstellen, was das bedeutet. Da sahen sie in dem Land der Verheißung angekommen, hatten zunächst eine Stiftshütte, aber inzwischen dann einen Tempel gebaut. Über diesen Tempel hatte Gott gesagt, alle sollen zum Beten dorthin kommen. Es soll nur einen Ort geben, wo sie Opfer bringen dürfen. Und dieser Ort war jetzt ein Trümmerhaufen. Und sie waren ins Ausland verschleppt. Was wird denn dann aus dem Gottesdienst? Wenn der Gottesdienst nur an einem Ort stattfinden darf und den Ort gibt es nicht mehr, heißt das dann, wir sind von Gott verlassen, wir sind verschleppt, wir sind weg. Was heißt das? Es gab in der Geschichte von Israel immer wieder solche Punkte, wo man, heute wird man sagen, das religiöse Leben neu erfinden musste, weil die Strukturen, die bisher da waren, nicht mehr existierten. Die mussten völlig neu strukturiert werden. Aber es beginnt hier damit nicht, dass Leute sich hinsetzen und sagen, lass uns mal eine Arbeitsgruppe bilden, wir wollen überlegen, wie wir neu arbeiten können, sondern es fängt hier an, dass Gott sich meldet. Der Abschnitt beginnt, jetzt redet der Herr. Jetzt seid ihr mal ruhig, habt ihr mal Sendepause, jetzt rede ich. Ich melde mich zu Wort, weil ich habe etwas vor. Wir reden in Deutschland momentan ja viel von Zeitenwende. Zum Glück fragt keiner, was das heißt. Zeitenwende, das ist nicht das, was wir beschließen. Die wirkliche Zeitenwende setzt da ein, wo Gott sagt, jetzt rede ich. Jetzt sag ich euch mal, was ich vorhabe. Es beginnt hier, dass Gott sagt, ich habe dich erhört. Das heißt, da gab es viele in Israel, die gebetet haben. Die haben Gott in den Ohren gelegen mit ihrer Not. Gott hat ihre Not gesehen und ihre Gebete gehört. Und Gott sagt, jetzt red ich mal, jetzt sag ich euch mal, was ich vorhabe und ich sage euch, ich habe euch gehört. Ich bin nicht taub. Ich habe nicht alles auf Durchzug gestellt, sondern ich habe euch gehört. Ich nehme es ernst, dass ihr in Not seid. Also es beginnt nicht damit, dass sie in Babel jetzt eine Kommission einsetzen und sagen, was könnten wir tun, damit wir wieder zurückkehren ins verheißene Land. Sondern es beginnt darin, dass Gott sich zu Wort meldet und sagt, ich habe etwas vor mit euch, ich habe eure Gebete erhört. Und Gott sagt, jetzt ist die Zeit der Gnade. Die Zeit der Gnade, das ist die Zeit, die Gott beschlossen hat. Gott setzt den Zeitpunkt fest. Wir würden am liebsten selber den Zeitpunkt festsetzen, ne? Und würden sagen, dann und dann ist das. Und jemand hat ja diesen schlauen Satz mal gesagt, Gott hilft spätestens rechtzeitig. Spätestens rechtzeitig greift er ein. Also er setzt den Zeitpunkt. Als die Zeit der Gnade kam, sagt Gott, die Zeit dafür ist da, wo ich handle. Gott hilft nicht, wenn wir entscheiden, dass es Zeit ist dafür. Gott hilft, wenn er sagt, es ist Zeit. Momentan gibt es viele Diskussionen. Ja, was ist die richtige Zeit? Wann hätte man was tun müssen? Ob das jetzt politisch oder sonst wie militärisch ist. Gott sagt, ich setze die Zeit. Und ich lege fest, wann es Zeit ist dafür. Was tut Gott? Wie zeigt er seine Barmherzigkeit für sein Volk? Ich finde es interessant, wie es hier beschrieben wird, was Gott tut. Es geht darum, dass Gefangene frei werden. Zu Gefangenen wird gesagt, kommt heraus. Leute, die irgendwo im Gefängnis sitzen, die in ihrer Bewegungs- und Handlungsfreiheit eingeschränkt sind, die einfach nicht können, wie sie gerne wollen, die kriegen gesagt, ihr könnt rauskommen. Ihr seid jetzt frei. Es wird gesagt, dass da Leute in der Finsternis sitzen und Gefängnisse waren damals ja keine Drei-Sterne-Einrichtungen, sondern es war irgendwo finstere Keller, finstere Kerker. Und wenn den Gefangenen gesagt wird, ihr dürft jetzt raus, dann haben die zum ersten Mal seit Wochen oder Monaten wieder das Sonnenlicht gesehen und haben sich erstmal die Augen gerieben und haben sich irgendwo schützen müssen vor dem Licht. Kommt heraus, tretet ans Licht, zeigt euch, wer ans Licht kommt, darf sich wieder zeigen. Er muss sich nicht verstecken. Er muss nicht irgendein Hinterhofdasein fristen und sagen, die Welt da draußen interessiert es nicht. Er darf sich zeigen, selbstbewusst auftreten, tretet heraus aus der Finsternis. Was wird ihnen verheißen? Weide. Also was heißt das, wenn so eine Schafweide, wenn Tiere im Frühjahr auf die Weide geführt werden, nachdem sie monatelang im Stall standen? Wenn sie sich endlich wieder bewegen können, frische Luft um sich haben und wieder dort fressen können, wo sie möchten und nicht, was der Bauer ihnen aus der Schubkarre gibt. Wenn sie einen Platz haben, wo frisches Grün ist, sie sind beschützt und sie können dort zur Ruhe kommen. Sie sind nicht irgendwo in der Fabrik, sondern da, wo frisches Grün ist und wo Gott für sie sorgt. Es heißt hier, ihr werdet weder Hunger noch Durst haben. Jeder Mangel ist abgeschlossen. Ihr seid versorgt, ihr seid ernährt. Was verspricht Gott noch? Ich werde euch barmherzig führen. Also das ist ja eine doppelte Aussage. Führen ist wichtig, ja. Wenn man irgendwo hin will, muss man sich bewegen. Wenn man sitzen bleibt, kommt man nirgends hin. Aber man kann auch so eine Schafherde oder Kuhherde, die kann man auch überfordern, indem man sie zu sehr antreibt, ja, und dann kommen sie nicht mehr zum Fressen und nicht mehr zum Verdauen und zum Wiederkäuen und dann brauchen sie Ruhe. Und Gott sagt, ich werde euch barmherzig führen, das heißt in einer Geschwindigkeit, die ihr noch aushaltet, sodass ihr zum Ziel kommt und trotzdem nicht dabei zugrunde geht. Ich werde euch barmherzig führen zu frischen Wasserquellen. Wenn Wasser, wie in Israel oft, knapp ist, dann muss man manchmal aus allem trinken, was gerade da ist. Ne? Das ist ein Unterschied, ob ich frische Wasserquellen habe, frisches Quellwasser, oder es ist viel gesünder und viel belebender. Und Gott sagt, ich werde es auf sicheren Straßen tun. Selbst wenn ich diese Straßen erst noch bauen muss, um euch dorthin zu führen, wo ihr hin sollt. Ich werde euch dorthin führen, wo eure Heimat ist, wo ihr hingehört. Dort habe ich was vor mit euch. So, wenn man das jetzt alles so anschaut, was Gott hier verspricht, was er hier beschreibt, passt alles auch auf die Befreiung aus Ägypten. Die Gefangenschaft ist zu Ende, sie kommen raus ins Freie, sie werden versorgt. Sie haben einen Weg durch die Wüste und sie haben eine Bahn, die Gott sie führt in das Land der Verheißung. Es ist eigentlich alles, was hier beschrieben wird, passt auch auf damals, als Gott seinen Bund erstmals mit dem Volk geschlossen hat. Also Gott erfindet nicht völlig was Abstruses Neues, sondern er sagt, ich halte an dem fest, was ich mit euch von Anfang an vorhatte. Das finde ich spannend, dass Barmherzigkeit Gottes sich nicht erschöpft in so einem müden, mitleidigen Hinschauen, dass er sagt, ach ja, ihr Ärmsten, bei Gelegenheit mache ich eine Dose Mitleid auf. Sondern dass Gott sagt, ich habe meinen Bund mit euch nicht vergessen. Gottes Barmherzigkeit ist im tiefsten Grunde begründet in seiner Treue zu dem, was er versprochen hat. Er sagt, auch wenn ihr untreu geworden seid, auch wenn ihr das vergessen habt, was ich vorhatte mit euch, sagt Gott, ich hab's nicht vergessen. Und ich halte daran fest, euch dorthin zu bringen, wo ich euch schon immer haben wollte und wo es gut ist für euch. Gott sagt, ich halte daran fest, euch dorthin zu bringen, wo ihr hingehört. Ja, es ist sogar so, dass unsere Untreue Gott umso mehr anspornt. Und er sagt, und jetzt strenge ich mich, jetzt erst recht. Jetzt bringe ich euch erst recht dorthin, wo ihr aufgrund eures eigenen Versagens, eurer Untreue nicht hingekommen wärt, wo ich aber will, dass ihr hinkommt. Ja, es stimmt auch, dass manchmal unser Ungehorsam und unsere Untreue uns schmerzhafte Umwege eintragen. Ich meine, dass die Israeliten damals 40 Jahre sinnlos durch die Wüste getigert sind, bis sie ins verheißene Land durften, war ja nicht die Idee Gottes von Anfang an. Das hatten sie sich ja eingebrockt, indem sie nicht geglaubt haben. Aber Gott sagt, ich bringe euch dorthin. Und wenn ihr noch so viele Umwege geht, ich bleibe dran. Ja, Gott hat Geduld. Ja? Gott sagt, ich bleibe dran. Die Treue Gottes zu seinem Versprechen, zu seinem Bund, die bewegt ihn und führt ihn dazu, dass er sagt, ich habe euch das versprochen. Und bloß weil ihr jetzt da versagt habt, weil ihr jetzt gescheitert seid an dem, deswegen bin ich mit meinem Plan noch lange nicht gescheitert. Ja, es ist sogar so, dass Gott nicht nur dort den Leuten in Babel sagt, ich bring euch zurück. Es ist tatsächlich so, dass der Tempel, den sie dann mit einfachen Mitteln nach dem Exil dann wieder aufgebaut haben und über den die Propheten sagen, der ist ja längst nicht so schön wie der von Salomo. Ja, andererseits, er stand länger als der von Salomo. Dieses Provisorium, was sie nach der Gefangenschaft gebaut haben, hat länger gehalten als dieser Prachtbau von Salomo. Und es ist sogar noch etwas ganz anderes, was Gott so andeutet, wenn man jetzt sieht, dass er sagt, ihr werdet jubeln. Ihr werdet jubeln, ihr werdet euch freuen. Jauchzt ihr Himmel und freudig Erde und lobt ihn, ihr Berge. Das ist ja gar nicht so einfach wahrzunehmen, wie das ist, ne? Wenn Berge jubeln. Gott sagt, die ganze Schöpfung freut sich mit. Wenn Gott geehrt und gelobt wird, dann zieht das Kreise, dann erbebt manches. Das ist nicht so ein bisschen, ja, jetzt singen wir mal ein Loblied, sondern das erfasst die ganze Umgebung. Das zieht Kreise. Ja, es zieht Kreise, da geht Gott sogar noch einen Schritt weiter. Und wenn man unmittelbar den Vers liest, der vor dem Abschnitt steht, den ich jetzt vorgelesen habe, der ist nämlich nochmal spannend, dass Gott sagt, ja, du bist mein Knecht. Ja, du sollst die Stämme Jakobs wieder zusammenbringen und die Überlebenden Israels zurückführen. Das allein wäre ja schon allerhand und ist allerhand, dass Gott das fertig gekriegt hat, nach Jahrzehnten der Gefangenschaft sie zurückzuführen und ihnen zu ermöglichen, dass sie Jerusalem und den Tempel wieder aufbauen. Aber Gott sagt, das reicht mir nicht. Ist mir nicht genug. Das ist mir zu wenig, sagt Gott. Ich mach dich auch zu einem Licht für die Völker, bis ans Ende der Erde reicht meine Rettung. Wo andere gesagt hätten, unmöglich. Wo andere gesagt hätten, das ist nicht zu schaffen. Diese Leute sind so widerspenstig, die sind so unkonzentriert, so wenig zielbewusst. Die leben so in den Tag und fragen nicht, was Gott will. Und dann sagt Gott, das reizt mich erst recht, damit zum Ziel zu kommen, mit den Leuten. Ja, Gott sagt, können wir nicht das Ziel nur ein bisschen ausweiten? Ich möchte, dass alle Völker davon was erfahren. Und das ist das, was dann zu der Zeit, als Jesus über die Erde geht, manche maßlos ärgert und manche bis dann hinterher maßlos geärgert hat, dass Gott sagt, nö, ich werde nicht bloß mit euch meine Geschichte machen, sondern mit allen Leuten. Auf der ganzen Welt werde ich Leute dazu rufen. So zog ein Paulus los und hat dann auch denen, die nicht zu Israel gehörten, das Evangelium gesagt. Und so ziehen wir heute, schicken Missionare in alle Welt und sagen, alle Völker sollen es hören. Und manchmal staunen wir und wundern uns, dass die Gemeinden in entlegensten Ländern der Welt und entlegensten Erdteilen schneller wachsen als bei uns. Weil Gott sagt, ist mir zu wenig. Wenn ihr in Deutschland sagt, ja, wir sind das Land der Reformation und hier hat Gott über Jahrhunderte immer wieder geredet und Gott sagt, ja, ist ja schön und gut, aber ich habe noch Größeres vor. Ich möchte noch ein bisschen weiter schauen. Ich möchte Leute aus allen Teilen der Welt zusammenrufen. Ich lasse mein Evangelium überall verkünden. Gott denkt größer, dass wir nicht in unseren Kästchen hängen bleiben, sondern sehen, ja, Gott weitet seine Ziele aus. Das ist seine Antwort. Er sagt, meine Barmherzigkeit ist so groß, dass ich größer denke als ihr. Das finde ich spannend, dass Gott nicht etwa seine Ziele und seine Versprechen reduziert und sagt, schade, war nicht zu packen, sondern sagt, das spornt mich umso mehr an, es auszuweiten. Den Germanen, die da irgendwo in Mitteleuropa durch die Wälder huschen, denen auch das Evangelium zu sagen und ihnen, denen, die in den Großstädten Deutschlands leben und irgendwo keine Perspektive haben und denen, die irgendwo auf dem Land sich abgehängt fühlen, zu sagen, ich habe auch mit euch was vor. Ich rufe auch euch in meine Gemeinschaft. Ich gebe euch ein Ziel und eine Richtung, einen Sinn. Ich bin auch für eure Sünden gestorben und rufe euch in meine Gemeinschaft. Gott denkt größer als wir. Lassen Sie uns von ihm anstecken. Amen.